Money on Her Mind, der DK-Finanz-Podcast. Von Frauen für Frauen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem DK-Finanz-Podcast rund um Geld- und Karrierethemen. Wir reden ja öfter mal davon, dass es wichtig ist, den Wert des Vermögens mit Blick auf die Inflation zu erhalten. Und deshalb wollen wir uns heute nochmal etwas näher mit dem Thema Inflation beschäftigen. Das hatten wir ja schon in einer unserer vergangenen Folgen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch da gerne nochmal reinhören. Und wir wollen natürlich auch darüber sprechen, wie die Notenbanken die Inflation bekämpfen. Denn das letzte Mal, dass wir darüber gesprochen haben, das liegt jetzt schon wieder eine Weile zurück und seitdem hat sich einiges getan. Es geht heute also um Wissenswertes und Hintergründe zu Inflation und Geldpolitik und was das alles eigentlich mit unseren Anlagen zu tun hat. Darüber diskutiere ich auch heute wieder mit meiner Kollegin DK-Volkswirtin Dr. Gabriele Wiedmann. Hallo Gabriele, schön, dass du da bist.
Hallo Tanja, ich freue mich, dich mal wieder zu sehen.
Liebe Gabriele, ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass wir bereits über die Inflation gesprochen haben. Da hat sich aber schon einiges bewegt in den letzten Monaten. Bevor wir aber richtig ins Thema reinstarten können, könntest du für uns bitte noch mal ganz kurz skizzieren, was Inflation eigentlich genau ist?
Inflation ist eigentlich die Entwertung des Geldes oder der Kaufkraft des Geldes. Und die wird gemessen, indem man einfach mal so einen typischen Warenkorb zusammenstellt für den typischen deutschen Bundesbürger und die typische deutsche Bundesbürgerin. Also man schaut, wofür geben wir im Monat typischerweise unser Geld aus. Wir geben viel für Miete aus, wir geben natürlich auch viel für Heizung aus, für irgendwelche Kraftstoffe, dass wir uns fortbewegen können, aber natürlich auch Kleidung, Essen, Computer, Handys, was da alles reingeht, Möbel natürlich. Und dieser typische Warenkorb, da wird Monat für Monat geschaut, was kostet der zurzeit? Und die Preise für diesen Warenkorb werden von Monat zu Monat verglichen und sie werden im Jahresvergleich verglichen. Und dieser Jahresvergleich, das ist dann die Inflationsrate, also einfach die Veränderungsrate des typischen Warenkorbes im Vergleich zu vor einem Jahr.
Und du redest beim Thema Inflation ja ganz häufig über Kaufkraftverlust. Also wenn die Dinge teurer werden, dann verliert ja unser Geld an Kaufkraft, richtig?
Genau. Also wir können uns nicht mehr so viel davon kaufen. Und gerade beim Ersparten müssen wir da natürlich aufpassen, dass die Rendite für dieses Ersparte, also der Zuwachs des Geldes, dass der mindestens so hoch ist wie der Verlust durch die Inflation.
Wäre es denn dann eigentlich nicht am besten, wenn man jetzt in einer idealen Welt leben würde, wenn es gar keine Inflation gäbe? Und ist das überhaupt möglich?
Das habe ich eigentlich auch immer gedacht, so lange bis ich Volkswirtschaft studiert habe und wir dann genauer darüber nachgedacht haben. Eigentlich wäre es am einfachsten, wenn immer alles gleich viel kosten würde. Dann könnte man sich darauf einstellen, das wäre dann alles ganz gut. Aber man braucht eben doch ein bisschen Inflation, weil die Welt sich ständig bewegt. Weil es ständig neue Erfindungen gibt, weil es neue Produktionsprozesse gibt, weil Menschen plötzlich andere Dinge interessant finden, weil besondere Jobs besonders attraktiv sind oder wichtig oder die dann besonders viel leisten und verdienen. Wir nennen das in der Volkswirtschaft strukturelle Veränderungen und damit diese strukturellen Anpassungsprozesse dann einfacher laufen, dafür braucht man Inflation. Also praktisch die Idee, da gibt's eine Industrie, verdient plötzlich ganz viel. Und dann verdienen die Menschen, die kriegen auch viel mehr Geld. Dann sitzen daneben Menschen, die sitzen in einem Beruf, haben einen Beruf, in dem nichts passiert, in dem sie eigentlich nicht viel mehr verdienen würden. Und auch denen gibt man ein bisschen mehr Geld, damit sie wenigstens die Illusion haben, dass sie mehr verdienen, dass es bei ihnen aufwärts geht. Und dieser Prozess oder diese Entwicklung, das braucht dann Inflation, damit es überhaupt funktionieren kann. Und am Ende ist dann für manche Menschen, die zwar Zuwächse beim Gehalt haben, aber die sind niedriger als die Inflation, ist das eine Illusion vom Reicherwerden, aber die funktioniert, solange die Inflation niedrig genug ist.
Und jetzt hatten wir vor gar nicht allzu langer Zeit eine sehr hohe Inflationsrate. Ich kann mich noch daran erinnern, die Heizkostenrechnungen sind wahnsinnig teuer geworden. Essen gehen, verreisen, all die schönen Dinge, die man so ganz gerne macht. Müssen wir denn damit rechnen, dass das langfristig so bleibt oder dass sowas immer wieder passieren kann?
Einerseits ja. Also wir müssen damit rechnen, dass die Preise hoch bleiben und weiter steigen. Es ist einfach so, dass Preise relativ selten sinken. Also das, was wir jetzt an Inflation und Preissteigerungen hatten, das bleibt Essen gehen bleibt so teuer und wird tendenziell teurer. Andererseits muss man aber sagen, die eigentliche Inflationsrate, die wird jetzt niedriger. Also wir hatten eine Inflation von über 10%, jetzt sind es nur noch zwischen 2 und 3%.
Hast du da vielleicht ein Beispiel für uns?
Das ist vielleicht wirklich einfacher, Tanja, wenn wir es mit dem Beispiel rechnen. Ich weiß noch, also wenn man so zum Italiener gegangen ist und eine günstige Pizza gegessen hat, so eine Pizza Margherita esse ich ganz gerne, die hat so um die 10 Euro gekostet. Wenn ich 10% Inflation habe, dann kostet eine Pizza ein Jahr später nicht mehr 10 Euro, sondern 10% mehr, also 11 Euro. Und das ist schon ein gewaltiger Sprung, diese 10% Inflation, das merkt man auch. Wenn wir jetzt aber wieder zurückkommen in eine Welt mit 2 oder vielleicht 2,5 oder 3% Inflation, dann ist das deutlich, dann ist der Unterschied deutlich geringer. Dann werden aus den 11 Euro, die ich jetzt habe bei der Pizza, werden vielleicht noch 11,22 Euro oder 11,33 Euro. Die paar Cent, die merkt man dann weniger. Und das ist eben auch dann der Unterschied. Diese 2-3%, das ist so unmerklich, so schleichend. 10%, das merkt man. Und jetzt aber nochmal zu diesem Grundsätzlichen. Wir wussten in Deutschland bis 2020 eigentlich gar nicht mehr so richtig, was Inflation ist. Ich habe das nochmal nachgeschaut. Wir hatten in der ganzen Zeit, in den letzten 20 Jahren, Inflationsraten zwischen 0 und 2%, eigentlich eher so um die 1%. Und das ist dann so unmerklich. Und dann kam plötzlich die Corona-Krise und danach dann diese Wahnsinnspreisanstiege. Und das war dann der Augenblick, wo wir gemerkt haben, hoppla, es gibt noch die Inflation. Und wenn du jetzt so fragst, ob das so bleiben könnte mit der höheren Inflation, dann würde ich einerseits sagen, so hoch wird sie so schnell nicht mehr. Aber andererseits eben auch diese Zeit der extrem niedrigen Inflation, die wir hatten in den letzten 20 Jahren oder eben in den 20 Jahren vor 2020, diese Zeit der niedrigen Inflation, die kommt so schnell nicht wieder.
Also meinst du, Gabriele, wir kommen nicht so ganz drum herum, dass die Dinge immer teurer werden, oder?
Ja.
Wie können wir denn dann damit umgehen, dass möglichst viel von unserem Geld oder Ersparten bleibt, beziehungsweise dass es zumindest nicht weniger wird?
Es gibt zwei Ansatzpunkte. Der erste ist, wir können bei unserem Einkommen drauf achten. Also bei dem, was wir durch unseren Job bekommen, bei unserem Beruf, dass wir da drauf schauen, dass das Einkommen regelmäßig steigt und höher ist als die Inflation. Und beim Ersparten, da geht es darum, dass die Gesamtrendite von unserem Vermögen, dass die höher ist als die Inflation. Am Ende würde ich mal sagen, in normalen Zeiten 2 bis 3% pro Jahr, das müsste dann reichen. Wobei mehr natürlich immer besser ist, weil dann gewinne ich auch nach Abzug der Inflation noch was.
Aber wie kannst du dir denn eigentlich so sicher sein, dass die Inflationsraten nicht wieder deutlich höher werden als jetzt oder als vergangenes Jahr? Beziehungsweise das kann man ja nie ganz ausschließen, oder?
Da hast du schon recht, Tanja. Es ist die Frage, warum die Inflation oder ob die Inflation nicht doch wieder deutlich höher wird. Wir Volkswirte überlegen uns aber auch, ob die Inflation nicht sogar wieder zurückgeht in diese extrem niedrige Inflationszeit. Es gibt für beides Argumente. Also zum einen, warum soll die Inflation jetzt nicht mehr höher werden? Da gibt es erstens mal im Augenblick schon dafür Indizien, nämlich das Thema, wenn man Unternehmer fragt, könnt ihr noch so locker eure Preissteigerungen, eure Kostensteigerungen überwälzen und die Preise erhöhen, dann sagen die jetzt schon wieder, nee, es wird schwieriger. Die Verbraucher, die Käufer, die werden wieder kritischer, die achten wieder stärker drauf, ob was teurer geworden ist und schauen dann eher mal wieder bei der Konkurrenz, ob es da vielleicht günstiger ist. Also diese aktuelle Beobachtung, und dazu kommt noch, wir haben ja Wettbewerb. Wir sind ja in der Marktwirtschaft. Und wo Wettbewerb ist, ist es einfach so, wenn Preise mal zu schnell steigen, dann schaut man einfach, macht die Konkurrenz, hat die was billiger, kann ich es im Ausland günstiger kaufen, ich kann übers Internet vergleichen. Also diese Wettbewerbsgeschichte, die sorgt dafür, dass diese Preiserhöhungen nicht dauerhaft so hoch bleiben. Umgekehrt muss ich aber natürlich auch überlegen, kommen wir vielleicht wieder in eine Niedriginflationswelt? Und auch da gibt es Argumente dafür, dass es nicht der Fall sein wird. Und die stärksten Argumente sind aus meiner Sicht erstens mal, dass wir wirklich wegen der demografischen Entwicklung, also es gibt weniger Junge als Alte, es kommen weniger rein in den Arbeitsmarkt als rausgehen, haben wir Arbeitskräfteknappheit. Und wo Arbeitskräfte knapp sind, steigen Löhne stärker und steigen damit auch die Preise stärker. Und das Thema Deglobalisierung, also der Rückzug der vieler Staaten wieder zurück ins nationale Nest, hochziehen von Zollschranken, das führt auch tendenziell dazu, dass Preise eher ein bisschen stärker steigen, dass der Wettbewerb, der zwar da ist, aber eben nicht mehr ganz so intensiv ist. Also am Ende, es gibt sowohl gegen zu starke Inflation als auch gegen zu schwache Inflation gibt es zurzeit gute Argumente. Und deshalb sind wir auch davon überzeugt, dass wir so bei 2-3% landen werden.
Aber es gibt ja auch noch die Notenbanken, die ja mit ihrer Geldpolitik auch darauf hingearbeitet haben, dass diese sehr hohe Inflation, die wir letztes Jahr gesehen haben, wieder niedriger wird, oder?
Boah, Tanja, jetzt hätte ich das wichtigste Argument fast vergessen. Genau, wir haben nämlich eine funktionierende Geldpolitik. Die Notenbanken haben ja, die US-Notenbank ab Frühjahr 2022, die Europäische Zentralbank dann ab Mitte 2022, haben ja rasant ihre Leitzinsen angehoben, um die Inflation zu bekämpfen, haben das getan, damit die Verbraucher und auch die Investoren, die Unternehmen merken, hoppla, es wird jetzt viel teurer, Kredite aufzunehmen, halten sich zurück, es gibt dann weniger Nachfrage und dadurch wird einfach die Wirtschaft gedämpft und dadurch wird auch die Inflation gedämpft. Und das heißt, also die Geldpolitik hat ihren Beitrag auch dazu geleistet, dass die höhere Inflation jetzt kein großes Thema mehr ist.
Was sagt ihr denn da als Volkswirtinnen und Volkswirte dazu? Haben die Notenbanken da aus eurer Sicht genug gemacht und ist die Inflation so, wie sie jetzt ist, im Griff oder könnte das auch nochmal wieder nach oben gehen, bevor es dann langfristig so bei diesen 2-3%, die du vorhin angesprochen hast, rauskommt?
Und das 2-3%, Tanja, das ist eigentlich sogar schon wieder das Problem. Eigentlich ist das Ziel, 2% sollen es sein. Und es sind im Augenblick eher 3%. Und die Notenbanken wollen schon das verhindern, dass in den Köpfen ist, ja, ein bisschen mehr als 2% ist es doch, weil da könnte dann schon wieder so eine Aufwärtsspirale entstehen. Mhm. Und in der Tat haben wir im Augenblick immer noch gewisse Zweifel und die Notenbanken selbst haben es auch, ob sie wirklich genug getan haben, ob die Inflation wirklich im Griff ist, ob es dann am Ende wirklich richtig war, das werden wir erst in 5-10 Jahren wissen. Die Europäische Zentralbank, die hat ja schon im Juni 2024 jetzt eine erste Leitzinssenkung gemacht. Und es ist die große Frage, ob das vielleicht ein bisschen zu früh war, sagt man heute. Das war tendenziell zu früh. Vielleicht sagt man in 5-10 Jahren, dass es zu spät war. Die deutsche Konjunktur ist so lahm. Wer weiß, ob die Inflation nicht wieder runtergeht. Also das sind viele Wirkungsverzögerungen, das sind viele Unsicherheiten. Aber ich würde mal ganz platt sagen, wahrscheinlich haben es die Notenbanken richtig gemacht.
Und Gabriele, du hast es eben schon angesprochen, die Wirtschaft wird ja gebremst dadurch, dass es teurer wird, Kredite aufzunehmen. Schädigt es ein Land dann nicht langfristig, wenn man die Zinsen, die Leitzinsen anhebt? Oder denkst du, da erholt man sich relativ schnell wieder davon?
Boah, das ist eine gute Frage, Tanja. Und gerade in dem Fall, wo ja die Leitzinsen wirklich rasant angehoben wurden 2022, die Folge war natürlich, dass Menschen, die hohe Schulden hatten oder Unternehmen, die hohe Schulden hatten, die haben dann gekämpft und es wurden wirklich auch viele insolvent, Unternehmen wurden insolvent, die gab es dann nicht mehr. Privathaushalte hatten Insolvenz, Privatinsolvenz heißt ja, dass man zuerst mal dann wieder gar nichts hat. Das ist aber auch ein normaler Prozess und der ist auch sinnvoll und gut. Das ist so eine Bereinigung, die da stattfindet, gerade auch für Unternehmen, die vielleicht nicht so überlebensfähig sind. Und dieser Bereinigungsprozess, der wiederum ist dann schon wieder eine Chance für die Zukunft, weil wo irgendwelche Dinge dann kaputt gehen, wo Unternehmen dann insolvent werden, da gibt's dann vielleicht wieder andere Unternehmen, die diese Chance ergreifen können in die Nische und dann Dinge wieder besser machen können. Langfristig werden da, solange die Notenbanken es nicht übertreiben mit den Leitzinserhöhungen und den hohen Leitzinsen, bleiben keine Schäden da. Vielmehr gewinnt sogar die Wirtschaft dadurch, dass sie eben kalkulierbar weiß, diese 2% Inflation, die sind gesetzt und die werden, mit denen können wir langfristig rechnen.
Du hast jetzt schon über die EZB und auch über die US-Notenbank FED gesprochen. Die chinesische Notenbank hat auch kürzlich erst ihre Leitzinsen gesenkt, wobei die Leitzinsen dort schon vorher recht niedrig waren. Was ist denn der Grund dafür?
Boah, Tanja, also sowas kriegst du auch mit sowas beschäftigst du dich auch mit den chinesischen Leitzinsen. Es stimmt nämlich, in China sind zurzeit die Leitzinsen auch wieder am Sinken. Aber dort ist sowieso die Gemengelage ganz anders. Die hatten dort 2020 hohe Inflationsraten und seither sind die Inflationsraten dort schon wieder ziemlich niedrig. Bei uns dagegen 2020, da sind die Preise gesunken. da hatten wir negative Inflationsraten. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, aber ich weiß es echt noch. Wir haben da den Heizöltank gefüllt und das Heizöl war super billig. Das Tanken war super billig. Das heißt, als in China hohe Inflation war, hatten wir niedrige Inflation, also sogar eher Deflation.
Aber wir wollten ja eigentlich drauf schauen, wie es aktuell in China aussieht.
Ja, also genau. Und China wiederum, die haben jetzt schon seit 2021 ziemlich niedrige Inflationsraten. Das ist jetzt also eine komplett andere Geschichte als so in unserer westlichen Industriewelt. Und zwar erstens deshalb, weil in China gibt es eine Immobilienkrise und die lähmt die Wirtschaft und die lähmt damit auch die Inflation. Und diese Immobilienkrise, das ist sowas, was auch über lange Jahre jetzt bremst. Zugleich gibt es in China enorme Produktionskapazitäten und zwar wirklich überschüssige Produktionskapazitäten. Das heißt, die können Autos produzieren, die können Solarpaneele produzieren, Elektronikgüter, Kinderspielsachen in solchen Massen, dass sie das weder im eigenen Land noch im Ausland loskriegen. Und wo Überkapazitäten sind, wo das Angebot enorm hoch ist und die Nachfrage nicht ausreichend hoch ist, da sinken tendenziell die Preise und das ist dann noch mal ein weiterer Grund, warum die Inflation dort so niedrig ist. Und am Ende werden in China die Leitzinsen gesenkt, um das Wachstum anzukurbeln. Also das ist eine ganz andere Situation als bei uns.
Kann man das denn wirklich so genau bestimmen, bei welchem Leitzins Wachstum gebremst wird und bei welchem sie das Wachstum antreiben? Ich stelle mir das gar nicht mal so einfach vor.
Theoretisch ist das ganz einfach, Tanja. Praktisch, da hast du vollkommen recht, ist es extrem schwierig. Man kann so über Gleichgewichtsmodelle und über gleichgewichtige Zinsen kann man wunderbar argumentieren, wo die gleichgewichtigen neutralen Leitzinsen sind und wann die Leitzinsen bremsend sind, wann sie eher das Wachstum anschieben. In der Praxis ist es ganz schwer, das alles zu bestimmen. Und deshalb ist es auch zurzeit so, dass die Märkte immer wieder, also gerade so die langfristigen Renditen, die schwanken immer mal wieder relativ stark, weil gerade die langfristigen Renditen daran hängen, wo wohl das Leitzinsniveau ist, was neutral ist, also nicht schiebt und nicht bremst. In Euroland und in den USA ist es zurzeit ziemlich unstrittig, dass die Leitzinsen bremsend sind, weil die sind sehr hoch. In China dagegen, da orientiert man sich auch gerade neu und muss gut überlegen, ob man nicht nochmal weiter runtergeht, damit die Leitzinsen auch wirklich das Wachstum anschieben können, was aber schwierig ist, weil ja eigentlich strukturelle Probleme da sind. Und da können Leitzinsen wiederum relativ wenig helfen.
Und wenn ich dir so zuhöre, braucht China das denn wirklich, sein Wachstum mit den niedrigeren Zinsen anzukurbeln? Also ist das Wachstum aktuell so gering?
Man denkt das gar nicht, gell? Weil die wachsen um 4,5-5% und aus unserer Sicht ist das recht hoch. Aber für chinesische Verhältnisse ist es immer noch zu niedrig, weil dort einfach immer noch viele ärmere Menschen sind, die mehr Wohlstand brauchen. Das braucht es für das ganze gesamte wirtschaftliche Modell von China. Und insofern ist es wichtig. Und für China, das darf man auch nicht vergessen, ist ja der Wechselkurs wichtiger, als das beispielsweise für uns oder für die USA ist. Es ist weiterhin ein Emerging Markets, eine aufstrebende Volkswirtschaft. Und auch der Wechselkurs reagiert auf die Leitzinsentwicklung. Und jetzt, wo die Leitzinsen also tendenziell gesenkt werden, und zwar schneller gesenkt werden als in den USA oder in Europa, sinkt dann auch der Außenwert des Yuan, der chinesischen Währung. Dadurch werden Exporte billiger für den Rest der Welt und dann werden tendenziell mehr Produkte gekauft und das schiebt dann wiederum die Produktion in China an und hilft China und stärkt dort das Wachstum. Und das ist eben nochmal eine zusätzliche Idee zum, wir schieben über niedrige Zinsen und billigere Kredite. Nein, wir schieben auch über einen günstigeren Außenwert und damit bessere Exportchancen.
Und für uns aus Konsumentensicht ist es ja eigentlich gut, weil es heißt, wenn wir chinesische Produkte kaufen wollen, dann müssten die jetzt für uns auch günstiger werden, richtig?
Und also du sagst, für uns Konsumenten ist das schön, Elektronik.
Ah ja, und für die Unternehmen auch.
Genau, für die Unternehmen mit den Zuliefergütern. Und man kann sogar noch eins draufsetzen. Eigentlich müssten ja sogar die Notenbanken ganz zufrieden sein, weil wenn wir billigere Importgüter aus China bekommen, sinken da die Preise und dann habe ich auch niedrige Inflationsraten. Also eigentlich muss man sagen, ist das wunderbar. Das einzige Problem, und das trifft dann wieder Deutschland, die Unternehmen hier produzieren ja auch und wollen was verkaufen. Und wenn jetzt die chinesische Konkurrenz kommt und mit ihrem niedrigen Wechselkurs und die verkaufen dann alles und unsere Autos und unsere Elektronikgüter, unsere Maschinen aus dem Maschinenbau gehen nicht mehr so leicht weg. Das ist dann wieder bitter. Also die Produkte von den deutschen Unternehmen werden dann relativ teurer und das bremst dann bei uns das Wachstum.
Wobei sicher auch viele Teile für die deutschen Unternehmen in China produziert werden, oder?
Genau, das ist das eine, was dann die deutschen Unternehmen absichert. Wenn die direkt in China produzieren, dann ist es ihnen egal. Das ist das Erste. Und das Zweite darf man auch nicht vergessen, die Zuliefergüter, die Vorleistungsgüter, die sind ja auch günstig. Das heißt, die Unternehmen, die hiesigen Unternehmen gewinnen ja auch, weil sie niedrigere Kosten haben durch diese Güter, die sie aus China beziehen.
Dann lass uns jetzt bitte noch zu unserem Lieblingsthema kommen, Gabriele, nämlich was das Ganze eigentlich für unsere Geldanlagen zu bedeuten hat. Die Inflationsraten hierzulande sind gesunken, sie bleiben aber höher als in den letzten 20 Jahren. Das heißt, ums Investieren kommen wir wahrscheinlich nicht drum rum.
Genau, Tanja. Und es wird zum Glück auch wieder einfacher, die Inflation mit einer vernünftigen Rendite zu schlagen, weil in der Zeit, in der wir über 10% Inflation hatten, da war es echt schwierig. Ich selbst sage ganz klar, so dauerhaft Geldanlagen zu finden, die bei vernünftigem Risiko eine Rendite von 10% liefern, das ist praktisch nicht möglich. Deshalb ist es auch gut, dass diese hohe Inflationsrate schnell zurückging. 2-3% Inflation, das können wir schaffen. Und am Ende sogar, wenn wir einfach nur gut über die Anlageklassen streuen, wir reden ja relativ oft darüber, wir haben ja die Hauptanlageklassen Liquidität, wobei die eigentlich nicht für die langfristige Geldanlage geeignet ist. Aber wenn wir Renten und Immobilien nehmen, da sagen wir ja so, dass wir im Laufe der nächsten 10 Jahre um die 3% im Durchschnitt an Rendite kriegen. Bei Aktien rechnen wir im Durchschnitt der nächsten 10 Jahre sogar mit 6%. Das heißt, wenn ich das so zusammenmische, dass es für mich persönlich gut passt, dann schaffe ich auf jeden Fall eine Gesamtrendite, die über den 2-2,5% Inflation liegt und habe dann eben nach Abzug der Inflation wirklich was gewonnen mit meinem Ersparten.
Haben denn diese sinkenden Leitzinsen, über die wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, auch Auswirkungen auf die Renditen, die du eben erwähnt hast?
Oh ja, auf jeden Fall. Also bei Immobilien ist es so, dass wenn Zinsen sinken, dass dann Immobilien attraktiver werden, Immobilienkredite leichter bedient werden, also die Immobilienmärkte profitieren. Bei Rentenmärkten, wenn Zinsen sinken, dann gehen auch Renditen runter. Das heißt, da haben wir Kursgewinne. Rentenmärkte haben eine Freude an sinkenden Leitzinsen und die Aktienmärkte ohnehin, weil auch da bedeutet es ja, die Unternehmen haben niedrigere Kosten für ihre Kredite, profitieren davon. Das heißt also im Prinzip alles, was wo ich so sage, das ist für langfristige Geldanlage gut geeignet, jubelt, wenn die Leitzinsen jetzt sinken.
Aber das heißt doch auch, dass das Geld, was wir auf dem Konto rumliegen haben, das wird dann trotzdem noch weniger.
Ja, Tanja, die vierte Anlageklasse, die Liquidität, die leidet. Und das ist dann wieder ein guter Punkt, dass wir uns überlegen, was haben wir gerade so an Liquidität, die wir eigentlich gar nicht brauchen, also auf dem Girokonto, auf dem Tagesgeldkonto. Deshalb ist das jetzt auch wirklich ein guter Zeitpunkt, um zu überlegen, ob ich nicht doch umschichten sollte von Tagesgeldkonto vom Girokonto auf längerfristige Anlagen, die längerfristig auch tendenziell eine höhere Rendite bringen.
Und kannst du noch mal ganz kurz drauf eingehen? Du hattest vorhin ja gesagt, dass es auch beim Einkommen super wichtig ist, auf die Inflation zu achten. Was meinst du damit?
Oh ja, also Geldanlage, höhere Rendite erwarten und Einkommen, da reden wir dann über unsere Jobs, über das, was wir in unseren Jobs machen. Es ist ja ohnehin wichtig, darüber hatten wir auch schon mal geredet, Tanja, dass wir darauf achten, dass wir einen Job haben, bei dem wir genug Geld verdienen, dass wir auch uns ein Vermögen ansparen können, damit wir eben nicht in die Altersarmut reinrutschen und überhaupt auch, damit wir uns schöne Dinge leisten können. Und es ist eben nicht nur wichtig, dass ich einen Job habe, bei dem ich gut verdiene, sondern es ist auch wichtig, dass ich in diesem Job Einkommenssteigerungen habe. Und wenn man an Inflation denkt, dann ist es vielleicht auch mal wieder ganz gut, dass wir mit unseren Vorgesetzten reden darüber, ob wir nicht mal ein bisschen höheres Gehalt kriegen, also Gehaltssteigerungen. Und auch da ein bisschen Druck machen dann, wenn es nicht funktioniert, Fortbildungen machen, dass wir sagen können, guck mal hier, ich leiste ja auch mehr. Und wenn das nicht funktioniert, dann vielleicht auch mal nach einem anderen Job suchen, der dann mehr Geld bringt. Weil, also das eine ist über das Vermögen, aber das andere ist über das Einkommen, dass ich damit schauen muss, dass ich die Inflation ausgleiche, um eben dauerhaft finanziell glücklich zu sein.
Da hast du recht, Gabriele. Ich nehme also mit, es ist gut, dass die Notenbanken darauf achten, dass die Inflation nicht überhand nimmt und uns zu viel Kaufkraft wegnimmt. Aber aufpassen müssen wir da trotzdem. Dann, liebe Zuhörerin, achtet ihr bitte gut darauf, dass euer Einkommen und euer Vermögen möglichst inflationssicher sind. Und falls ihr noch Fragen zu den Themen Inflation und Zinsen habt, dann lasst es uns auch gerne wissen und schreibt uns an podcast@deka.de oder über unsere Social Media Kanäle. Vielen lieben Dank fürs Reinhören und hoffentlich bis in 2 Wochen. Bis bald.
Tschüss.